Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch alle. Es freut mich, einmal mehr bei euch zu sein und mit euch zu sprechen und mit euch Gemeinschaft zu haben. Ist immer wieder eine große Freude. Und auch, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen. Es ist ja schon gewaltig, dass dieser große, lebendige, dieser allweise, der allmächtige Gott, den wir so nicht sehen, dass der sich den Menschen geoffenbart hat. Was würden wir machen ohne sein Wort? Wir wüssten nichts, wir könnten alles nur ahnen oder nicht. Das ist ein großes Geschenk. Wollen wir doch diese Zeit auskaufen und ins Thema einsteigen, aber zuvor möchte ich nochmals ganz kurz mit uns beten. Ja, Vater, wir wollen dir danken für diese schönen Lieder und gerade auch, dass im Namen deines Sohnes Erlösung und Heil ist. Alles gründet sich in ihm, Herr. Du hast das alles so wunderbar geplant mit deiner Heilsgeschichte und allem. Wie ein Architekt, und der hat den Durchblick über die ganzen Pläne und alles und über Zeiten und Zeitpunkte. Und wir wollen deshalb dich auch anrufen und dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns immer weiter hineinwachsen lässt und dass wir staunen über deine Gedanken, Herr, und uns freuen, weil wir deine Größe erkennen und deine Allmacht und eben deine Weisheit und alles, Herr. Und wir wollen dir nochmals auch bewusst danken, dass wir dein Wort haben, dass du den Menschenkindern gedenkst, Herr, die aus deinen Augen sind wie Staubkörner. Ach, wir wollen dich loben, ehren und dich preisen. Und ja, wir wollen in dieser Stunde deinen Namen groß machen, Herr, und wir bitten dich, verherrliche dich, ermutige uns, stärke uns, dir zur Ehre. Amen. Ja, in unserer Zeit heute, da wird ja die Frage immer wieder gestellt, was kommt wohl als Nächstes? Viele versuchen, Antworten zu geben. Es sind nicht immer nüchterne Antworten. Vieles scheint in aller Spekulation so logisch, so klar, so in sich geschlossen. Und so einiges dieser Antworten übernehmen wir doch dann gerne schnell mal auch als unsere Überzeugungen. Oder zumindest sind wir versucht dazu. Und das geschieht natürlich auch im biblischen Kontext. Mit Bibelstellen, da lässt sich vieles begründen und in sich geschlossen und sauber darstellen. Aber es gibt auch viel Durcheinander und Wirrwarr. Und das veranlasst vielleicht dich, vielleicht manchmal auch mich und die Gläubigen, biblische Prophetie lieber wegzulassen. Das persönliche Studium. Weil es ja manchmal so sinnlos scheint, nicht wahr? Sich zu beschäftigen mit Dingen, die vielleicht irgendwie so sein könnten, aber vielleicht doch auch anders, ist manchmal irgendwie zermürbend. Es kann ja unterschiedlich sein, aber natürlich, was feststeht ist, die Bibel hat recht, so oder so. Und die Wahrheit zieht sich durch und wird auch alles so vollendet werden durch unseren Gott. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Gläubigen, die von ihrem Denken überzeugt sind. Sie denken, dass das so, wie sie das alles sagen, die Wahrheit sein muss. Jetzt im Bereich zukünftiger Prophetie in der Bibel. Und wir merken, da können wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Wir wollen heute weiterfahren im Propheten Daniel und kommen zu Kapitel 9 und behandeln da mal Teil 1, das Thema, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt. Daniel 9, erster Teil. Ja, in diesem Kapitel, da zeigte Gott dem Daniel, was alles geschieht, wenn die Weltenuhr Gottes weiter tickt. Und wir haben heute Morgen drei Hauptpunkte eingeteilt in die Verse, um die es geht. Der erste Punkt, Daniel achtete, die Verse 1 bis 2. Zweitens, Daniel betete, die Verse 3 bis 19. Und drittens, er unterwies Daniel, die Verse 20 bis 24. Und das führt uns nun zum ersten Punkt. Daniel achtete in den Versen 1 und 2. Und da lesen wir, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Also wir lasen. Achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. Nun, interessant ist ja, dass der Großteil des Buches Daniel von den Nationenvölkern schreibt. Und nun mit dem 9. Kapitel, da wendet sich dieser Blick explizit auf das auserwählte Volk Israel. Mit Blick auf das ganze Buch könnten wir sagen, Israel mitten im Treiben der Nationen. Und nun wollen wir zunächst etwas ausholen, uns einiges in Erinnerung rufen, die Tragik, die Dramatik der Dinge dieser Tage damals und das uns nochmals vor Augen führen. Wir gehen zurück zu Mose, nämlich 5. Mose Kapitel 28. Und wir holen aus, weil das mit dem Gebet zu tun hat, dann nachher auch. Und Daniel hat in den Schriften geachtet, im Propheten Jeremia. Wir dröseln das dann alles ein bisschen auf. Also 5. Mose 28. Im Auftrag Gottes schrieb Mose dem auserwählten Volk Israels nochmals auf, dass Segen als Folge von Gehorsam kommen wird, oder aber Fluch als Folge von Ungehorsam. Gott stellt zur Wahl, Segen oder Fluch. Und wenn wir das lesen, das ist eine erschütternde Rede. Mahnung und Warnung verdichten sich immer mehr. Und das sehen wir auch in all den Zukunftsvoraussagen Gottes. Wenn Israel alle Gebote hält, so kommt Fülle irdischen Segens. Dinge wie Fruchtbarkeit, Gesundheit, Erfolg bei der Arbeit. Bei uns als Gemeinde übrigens, als Randbemerkung, da ist das ja etwas anders. Unsere Segnungen sind geistlich. Unsere Stellung ist himmlisch. Wir haben himmlischen Segen. Im Alten Testament, da waren die Segnungen irdisch. Und wenn eben nicht Segen, dann dementsprechend der Fluch. Interessant ist, dass dort in 5. Mose 28 die Flüche aufgelistet sind und es mehr sind als Segnungen. Jemand hat das so ausgedrückt. Segen ist Mehrung des Lebens, Fluch eine Minderung. Da stehen dann Dinge in der Liste wie Unfruchtbarkeit, Krankheit und Pest. Und da erscheint uns Gott bei oberflächlicher Betrachtung manchmal so als grausam, nicht wahr? Und sein Einwand, der oftmals schnell kommt von solchen, die die Bibel nicht kennen. Gott erscheint grausam, wenn er sein Volk Israel schlägt mit Hitze, mit Dürre und alledem. Auch soll Israel zum Gespött und zum Entsetzen werden in der Nationenwelt. Und nun wissen wir natürlich, die wir die Bibel lieben, dass diese Dinge nie eine Rede Gottes sind, dahingehend, dass seine Liebe, seine Güte am Ende angekommen sein würden. Nein, es ist ganz das Gegenteil der Fall. Eigentlich sind das alles viel mehr Gradmesser für den heiligen Ernst seiner eifernden Liebe, welche ihren Geliebten niemals fälschlicherweise schont. Es geht vielmehr darum, seine Liebesziele zu erreichen, ein Fügen, ein Eingreifen und ja, teils von härtester Züchtigung. Jemand sagte, der Zorn Gottes sei die Temperatur seiner verzehrenden Liebe. Stell dir einmal vor, Gott wäre gleichgültig. Wenn wir einen gleichgültigen Gott hätten, so apathisch irgendwie, ja, mach was du willst, ist mir egal. Das wäre doch schrecklich, absolut schrecklich. Stellen wir uns das einmal vor, Gott wäre einfach alles egal. Mach, was du willst. Nicht vorstellbar. Wir finden in 5. Mose 28 und auch Kapitel 30 die Geschichte Israels grob beschrieben. Was beinhaltet diese Geschichte? Eben, grob gedacht, erinnern wir uns an die Wegführungen nach Assyrien, nach Babel, die späteren Belagerungen Jerusalems, an die Zerstreuung unter die Nationen 70 nach Christus. Das ist alles traurig. Fluchseite. Wir denken in dieser Geschichte aber auch an die Rückführungen, an die Bekehrungen. Wir denken an die Sammlung im Land, die wir heute auch bestaunen können. Und da sehen wir den beginnenden Trost, nicht wahr? Auch die Segensseite von 5. Mose 28 wird und muss sich erfüllen. Das steht fest, nämlich im herrlichen Reich des kommenden Messias. Und wir sehen somit aber, dass zuerst sich diese Fluchseite dieses Kapitels erfüllt hat, und erfüllt, nicht wahr? Wir wissen, das Gesetz, es appelliert an das Fleisch, an die eigene Kraft. Und so sehr das Fleisch auch will, es kann es nicht. Das sagte doch einst Israel, 2. Mose 19,8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und das war noch am Anfang der Geschichte. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Aber leider ist es nicht imstande. Da verweisen wir an Römer Kapitel 7. Der Mensch ist Fleisch und das Fleisch der Wohnsitz der Sünde. Trotz Willen, gutem Wissen kam es nicht dazu, dass sie das Gesetz halten konnten, sondern es kam zur Übertretung. Israel kam immer mehr in den Götzendienst. Statt dass sie Nationen beeinflusst haben mit dem wahren Gott Israels, werden sie beeinflusst von den götzendienerischen, von den gottlosen Nationen. Nach Salomo, ab Jerobeam und Rehabeam ging es trotz einigen guten und gläubigen Königen steil bergab. Und dann kam es eben zur angesprochenen Wegführung nach Assyrien, die 10 Stämme und später auch das Südreich, Juda nach Babel. Und unter diesen Weggeführten aus diesem Südreich, da waren Daniel und seine Freunde mit dabei. Und da wären wir dann bei Daniel 1. Gott verschaffte ihm eine hohe Position. Er war Traumdeuter, Staatsmann, hatte Regierungsverantwortung. Und was uns nun auffällt in Daniel 9,2 anlässlich dieser Tatsache, und da sind wir nun wieder beim Text, als hoher Staatsbeamter, ein Mensch mit Gelingen in allem, was er tat, dennoch las er in der Bibel. Achtete ich. Er beschäftigte sich mit der Gegenüberstellung von Segen und Fluch, Daniel 9, Vers 13. Somit dem aktuellen Geschehen, der Tragik, was er ja miterlebt hat, dieser Zerstörung Jerusalems, des Tempels, wie die Geräte da entnommen wurden, die Wegführung nach Babel. Er hat sich mit 5. Mose 28 beschäftigt. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Er hat sich mit Jeremia beschäftigt. Daniel beobachtete das Zeitgeschehen, sah die Aktualität der Bibel. Er schaute nicht nur, sondern er achtete haargenau auf die Dinge. Daniel war sich bewusst, dass Gott die Geschicke Israels lenkt. Und wollte wissen, was geschieht denn nun, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt? Ihn beschäftigten ernste Fragen im Blick auf das weitere Los des Volkes. Er studierte Jeremia. Ja, was geschieht, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt? Was wir darin erkennen in dieser Tatsache ist, egal in welcher Position du und ich in unserem Leben sind, vielleicht in hoher Verantwortung in einer Firma, Familienvater, Mutter zu Hause, die Bibel ist für einen jeden von uns die absolut wichtigste Grundlage. Und wir sollen unbedingt darauf achten, Gott beim Wort nehmen, genau wie Daniel das getan hat, als hoher Regierungsbeamter. Und das ist ja auch das Schöne, alle Gläubigen, egal wie intellektuell oder nicht, ob arm oder reich, Ärzte, Reinigungsfachkräfte, Köche, Büroangestellte, alle Gläubigen studieren das gleiche Buch. Das ist doch genial. Und wie liest du die Bibel? Mit Herzensinteresse? Achten? Die hohe Position und seine Abhängigkeit vom Wort Gottes, die zeigen uns, wie wichtig das Studium der Bibel ist. Und auch, wie wichtig das Studium der biblischen Prophetie ist, sie nicht einfach links liegen zu lassen. Wenn Gott es ist, der Heilsgeschichte lenkt, und du und ich heute mittendrin stecken, ja, dann müssen wir die Antworten doch bei ihm suchen. Und das auch bei allem, was uns unklar ist. Bei diesen Spannungsbogen, die wir so einleitend genannt haben. Völlig ungeachtet dieser Dinge, einfach biblische Prophetie zu studieren. Und wenn du denkst, ich verstehe nichts und komme nicht weiter, trotzdem studieren. Daniel hatte mit Herzensinteresse geforscht und ihn bewegte die Frage, ja, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, wann ist Israel dann endlich zurück im eigenen Land? Wie geht es weiter mit dem jüdischen Volk? Und er stieß doch beim Studium des Propheten Jeremia dann auch auf Kapitel 25, 11 und 12. Und das wollen wir mal lesen, Jeremia 25, 11 und 12 und dann gleich noch eine zweite Stelle aus Kapitel 29. Zuerst Kapitel 25, 11 und 12 und da heißt es, und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und dann noch Jeremia 29, 10 bis 14. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Er hat also sehr wohl gesehen, 70 Jahre Gefangenschaft. Dann würde Babel gedemütigt und die Juden müssten ziehen gelassen werden. Das hat er gewusst. Er hat Jeremia studiert. Und somit war doch das seine innerliche Hoffnung. Dieses Verzehrende im Inneren drin. Ja, wann ist es endlich soweit? Nie hat Daniel aufgehört, sein verirrtes, von Gott abgewichenes Volk inbrünstig zu lieben und sein Bestes für es zu wünschen. Und das sehen wir wieder. Wenn wir uns mit biblischer Prophetie beschäftigen, dann führt das ausschließlich über Israel. Wenn Gottes Welt nur weiter tickt, dann geht hier auf Erden das zwangsweise über Israel. Und deshalb ist der Blick dorthin auch in der heutigen Zeit für uns so wichtig. Und das war Daniel sonnenklar. Und wie Daniel sind doch auch du und ich aufgefordert, völlig für Israel einzustehen, es zu lieben, für es zu beten. Auch in den Zeiten, solange sie unter der Decke sind, auch selber Fehler machen, Gott nicht erkennen. Und wer nun sagt, ja, das ist ja alttestamentlich, das hat uns nicht zu sagen, Paulus hat eine andere Botschaft, da müssen wir mal Römer 10, Vers 1 lesen, da sagt Paulus, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Also er fleht. Es ist ein Anliegen seines Herzens. Soll auch das doch unser Gebet sein, für Israel einzustehen. Aber irgendwie, da hat doch Daniel gemerkt, trotzdem, dass er das sah aus Jeremia und so, dass die baldige Rückkehr ins Land, dass das irgendwie mit Daniel 2, dieser Skulptur, und Daniel 7, diesen vier Tieren, und Daniel 8 wiederum mit diesen Tieren, dass da irgendwie noch Dinge fehlen, dass die gar noch nicht erfüllt sind. Und dann hat er doch gedacht, das scheint sich doch zu widersprechen. Erst am Ende würde Israel erlöst und gesegnet. Am Ende der Zeiten, wenn die weiteren Weltreiche auch noch vorüber sind, erst dann wechselt es vom Fluch zum Segen. Aber Daniel und sein Volk wollen doch nicht mehr so lange warten, nicht wahr? Willst du noch lange auf die Wiederkunft des Herrn Jesus warten müssen? Nein. Ist doch so ähnlich bei uns, diese verzehrende Hoffnung in uns, viele Unklarheiten in der biblischen Prophetie, hat sich das schon erfüllt, hat sich das noch nicht erfüllt, wie ist das jetzt gemeint? Und wir sehnen uns sehnlichst, endlich bei Jesus zu sein. Ist ja eigentlich genauso wie bei Daniel damals. Und Daniel hat die Bibel gelesen, mit diesem Verzehrenden, mit dieser Hoffnung und diesem Verzagtsein mit Blick auf das Geschehen. Er hat aber nicht nur geforscht, was hat er noch gemacht in dieser Situation? Er hat einmal mehr gebetet. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. In diesem Spannungsbogen von all diesen Wissens- und Erkenntnislücken, in diesem Spannungsbogen von Zweifel und eben Unverständnis, Daniel betete. Und das ist das Zweite. Und da sind wir in den Versen 3 bis 19. Daniel betete. Wir können das jetzt nicht alles lesen, aber greifen immer wieder Verse daraus auf. Daniel wendete sich an Gott, wir haben es gelesen in Vers 3, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, um ihn zu suchen. Nun, angesichts dessen, was wir angeschaut haben, ja, was fehlt hier? Da fehlt doch ein Vorwurf von Daniel an Gott. Wir finden keinen einzigen, kein Jammer, kein Zweifeln, ob Gott Fehler macht. Und im Gegenteil, Vers 7, Daniel gibt Gott in allem Recht. Du bist im Recht, trotz des eigenen Leides. Du bist im Recht. So wie es geschrieben steht in 5. Mose 28, so ist das Unglück über uns gekommen. Das bekennt Daniel in diesem Gebet. Daniel bezeugt, wir haben den Herrn nicht angefleht, sind nicht von unseren Missetaten umgekehrt, nicht zur Einsicht gekommen, zu deiner Wahrheit. In den Versen 13 und 14 finden wir das in Daniel 9, so wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist das Unheil gekommen. Du bist im Recht. Darum hat der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, heißt es. Er ist gerecht. Wir lesen mal diese Verse 13 und 14, da heißt es, genau so, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Doch gewaltig. Er hat darüber gewacht. Auch beim aus unserer Sicht Negativen hier, da wacht Gott darüber, dass sein Wort sich genau erfüllt. Jeder Fluch, haargenau. Aber das heißt im Umkehrschluss, und das ist die Ermutigung, dass Gott es genau so bewachen und überwacht, dass auch die guten Dinge der Segen sich gänzlichst erfüllt. Ebenso pünktlich und wörtlich nimmt es der lebendige Gott auch mit seinen Segensworten. Und da können wir mal noch lesen in Jeremia 31, 28. Jeremia 31, 28. Und es soll geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um sie auszureißen und zu zerstören, sie niederzureißen und zu verderben und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Ist das nicht gewaltig? Also wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, wacht er über sämtlichen Erfüllungen und zwar in alle dimensionalen möglichen Richtungen. Unser Herr wacht pingelig genau auch bei dir und bei mir, dass sich alles erfüllt und du und ich am Tag Christi vollendet werden. Ja, wer kann uns da noch dazwischen kommen, wenn der lebendige Gott über dir wacht? Und das hängt somit auch nicht irgendwie von uns ab, sondern allein von ihm. Das ist ein kostbarer Schatz, den wir mitnehmen dürfen aus dem heutigen Morgen. Der allmächtige und lebendige Gott erwacht darüber. Absolut herrlich. Und der Segen Israels kommt. Auch da wacht Gott. Und wir sehen, es ist ein herrliches Gebet Daniels, dass er sich mit einbezieht in alle diese Sünden. Er redet immer von wir und uns und nicht die, sondern er bezieht sich mit ein, tut Buße, stellt sich nicht über die anderen. Und so schön zu sehen ist auch, wie die Sünden ihn schmerzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir diese Ungerechtigkeit auf der Welt, ob du da kalt dagegen überstehst oder ob dich das bewegt, ob mich das bewegt, auch eigene Sünden, ist uns das alles egal? Daniel ist es nicht egal. Es schmerzt ihn. Und da sehen wir, wie ähnlich er uns hier erscheint wie Christus. Und auch eine Lektion für uns ist, aus diesem Ganzen, aus diesem Gebet, es ist klar, dass wir die Schweiz ja nicht mit Israel gleichstellen können. Wir müssen die Schweiz nicht nach dem Prinzip Israels oder nach dem Prinzip Gottes mit Israel verändern. Das geht ja auch gar nicht. Aber niemand kann uns wehren, von diesem Vorrecht Gebrauch zu machen, für die Schweiz und für unsere Obrigkeit zu beten. Das ist ein Auftrag, den wir haben, mit herzlicher Fürbitte für sie einzutreten. Und ja, wir müssen uns manchmal auch vor Augen führen, sie sind Spannungsbogen ausgesetzt, die wir nicht kennen. Innerlichen Zwistigkeiten, das sind sicher manchmal Zerreißproben. Und ja, mir würde auch vieles in den Sinn kommen, wo ich drüber lachen würde und manchmal vielleicht auch lächle oder so oder auch verurteilen würde. Aber schauen wir es auch mal aus diesem Aspekt an und beten wir für die Obrigkeit, dass Gott verfahre mit seiner ganzen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ja, wir waren vorher an dem Punkt, Daniel und sein Volk würden aber nur ungerne so lange warten auf die Rückkehr ins Land, auf die Erfüllung. Und darum in diesem Gebet dann auch die dringende Bitte um unverzügliche Hilfe. Und da lesen wir mal die Verse 18 und 19 aus Daniel 9. Also es geht um, da bittet Daniel um sofortiges Eingreifen. Er sagt, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Und auch hier, was mich so beeindruckt hat, hier von Daniel ist, es geht ihm nirgends um sich selbst. Es geht ihm nur um Gott und seine Ehre. Es geht ihm um seiner selbst willen, wie er hier sagt. So quasi, Gott, du hast deinem Volk Segensverheißungen gegeben. Wenn du sie nicht erfüllst, wenn du sie weiter hinauszögerst, einfach nur zuschaust, wie Jerusalem da in Trümmern liegt, deine herrliche Stadt, deine Residenz, dann beschmutzt das deine Ehre. Es ging Daniel um Gottes Ehre, trotz angesichts des Leides, verschleppt zu sein in ein anderes Land und so, und dieses Heimweh zu haben. Daniel sagt, du selbst wirst doch dann rundum als unzuverlässig dastehen, als unfähig. Du bist es dir doch selber schuldig, Jerusalem und Juda zu befreien und wiederherzustellen. Ja, wenn Gottes Welt nur weiter tickt, dann geht es um dich, oh Herr. Es geht um deinen Ruhm, deine Treue und um deine Gerechtigkeit. Dreht sich in deinem und in meinem Leben auch alles so ausgerichtet auf Gott? Wie ist das, wenn wir beten? Beten wir immer nur für uns? Geht es um uns, um uns, um uns? Oder geht es um Gott? Geht es um seine Sache, um seine Ehre? Ach Herr, hilf mir, hilf uns, dass auch mein und unser Herz so sehnlichst danach verlangt, dass Gott groß gemacht wird, dass wir uns nach seiner Verherrlichung sehnen und dass wir uns auch in allen Belangen darunter stellen. Also hier leuchtet in diesen Zeiten der kriegerischen Umbrüche auch Daniels gewaltige Vertrauen in das gerechte und treue Handeln Gottes auf, ungeachtet des eigenen Wohlbefindens. Und vielleicht als Fazit dieses Punktes: im Bibelstudium, das haben wir gesehen, ich achtete, und nun in seinem Gebet, da öffnet sich uns der Schlüssel, wie auch du und ich im Studium biblischer Prophetie vorgehen sollten. Wir greifen vorweg aus Kapitel 9, 23, da wird Daniel als viel geliebter Mann bezeichnet. Sein Verhalten, seine Tugenden in diesem Zusammenhang sind ein Wink an uns. Zunächst einmal, wie wir das handhaben sollten. Und ein mit gläubigem Gebet unternommenes Forschen in der Schrift. Ein Fragen im Gebet nach den Dingen Gottes in seinem Willen mit dem Volk Israel, im Walten biblischer Prophetie, das trägt auch für uns dieses Geträge dieses besonderen göttlichen Wohlgefallens. Wir sehen, sich beschäftigen mit biblischer Prophetie bedeutet, diesen Spannungsbogen zu ertragen, auch unterschiedliche Meinungen zu ertragen, einander zu lieben, Einheit zu haben, bei Gott gemeinsam innezuhalten. Trotz Lücken, Unklarheiten, Daniel wusste nicht alles, obwohl er diese Visionen gesehen hat. Er ließ sich aber auch nicht damit genügen, alles einfach als erfüllt zu betrachten, sondern er wollte die gesamten Erfüllungen erkennen. Er streckte sich aus nach dem Ende, eben nach dem verheißenen Segen. Bei Gott stimmt nämlich dieses Sprichwort fort, also vollumfänglich, Ende gut, alles gut. Und Daniel hat biblische Prophetie genutzt mit Gebet und Flehen unter tiefer Beugung unter den Allmächtigen. Und ich glaube, das ist es, so mein Gedanke oder meine Überzeugung, darum hat Gott das mit der biblischen Prophetie so gemacht. Damit wir uns unter den Allerhöchsten beugen. Es ging Daniel auch nicht um Wachstum persönlicher Kenntnisse, um das ging es Daniel nicht. Auch nicht Neugier, sondern um die Annäherung an das große, liebende Herz Gottes, der die biblische Prophetie gegeben hat. Und er offenbart sich, und das ist der letzte Punkt, Gott hat sich ihm offenbart, in drittens, er unterwies Daniel. Und da sind wir dann in den Versen 20 bis 27. Wir kommen aber, oder machen nur bis Vers 24, eben, es folgt dann ein zweiter Teil. Wir lesen mal Verse 20 und 21. Er unterwies Daniel, der dritte Punkt. Während ich noch redete und betete um meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte, um meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Die Erhörung des Gebets bei Daniel war hier an dem Punkt blitzschnell. Er hat noch nicht Amen gesagt, steht da schon der Engel Gabriel. In diesen Worten übrigens meine Bitte für den heiligen Berg Gottes sehen wir wieder diesen Tempelberg. Wir sehen damit verbunden das messianische Reich, also dieses Ausgestrecktsein ins Zukünftige, in die Segenszeiten. Von dem lasen wir auch in Daniel 2, als dieser Stein am Ende zu einem Berg heranwuchs. Also es ging nur ein Augenzwinkern und da war der Weg bestritten dieses Engels und er war neben Daniel, Daniel völlig erschöpft, in völlig menschlicher Schwachheit. Ja, warum hat Gott den Engel Gabriel gesendet? Der Grund waren diese inneren Unklarheiten Daniels. Was geschieht, wenn sie weiter tickt nach den 70 Jahren Gefangenschaft? Wann kommt die Erlösung? Jetzt oder doch nicht jetzt? Und da sehen wir auch Gottes Gnade, dass der Engel Daniel ihn unterweist im Gottesratschlüssen. Da sehen wir auch, wie abhängig der Mensch in seiner Schwachheit einfach ist, dass wir von uns aus nichts können. Wir sind stets auf Gottes Handeln angewiesen. Wir sehen, Gott unterwies Daniel durch den Engel, Vers 22. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Ja, was zeigt uns das, dass es Gabriel war? Es unterstreicht doppelt die Wichtigkeit dieser Botschaft, die nun folgt, in den letzten Versen dieses Kapitels. Bei aller Komplexität, sie ist sehr wichtig. Sie zeigen nämlich vieles darüber, wenn Gottes Welt nur weiter tickt. Woran sehen wir das? Wir sehen es am Rang Gabriels. Ein hochgestellter Engelsfürst. Er ist ja erschienen bei Zacharias, als er Johannes den Täufer angekündigt hat, der als Vorbereiter auf das Werk des Messias fungieren sollte. Eine höchst wichtige Angelegenheit. Auch war er bei Maria im Wohnzimmer, als er die Zeugung und Geburt des Herrn Jesus vorausgesagt hat. Eine absolut höchst wichtige Angelegenheit. Also Gabriel scheint überall dort zu erscheinen, wo es heilsgeschichtlich absolut bedeutsame Ereignisse und Entwicklungen gibt, bekannt zu machen gibt. Vielleicht als kleiner Exkurs für uns, wir kommen gleich nochmals zurück und dann auch schon bald zum Schluss. Wir dürfen hier an diesem Punkt keinen falschen Rückschluss tätigen, nämlich auf den Inhalt dieser Botschaft. Wir wissen, dass die Bibel uns sagt, dass Engel eingeweiht sind in alles, was zum Beispiel das Gesetz anbelangt. Oder auch die Geschichte Israels oder das Königreich des Messias. Da wissen die Engel Bescheid. Wie oft haben Herrscharen von Engeln für den mächtigen Gott, für Israel Kriege entschieden. Und auch bei der Gesetzgebung, da lesen wir mal Apostelgeschichte 7, 52 und 53. Auch bei der Gesetzgebung haben sie in gewisser Art mitgewirkt. Das ist so ein Schatz, den wir da aus Apostelgeschichte 7, 52 und 53 entdecken. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Väter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Es ist interessant, was man manchmal so aus anderen Büchern noch erfährt. Engel kennen sich also mit Israel, dem Gesetz, dem Königreich hier auf Erden aus. Wir könnten sagen, ja, auf der äußeren Linie haben sie sogar Gewalt in gewisser Weise den Kosmos zu verwalten, zum Beispiel auch Gerichte auszuüben. Denken wir an das Buch Offenbarung, wenn da sie losgeschickt werden, Posaunengerichte zum Beispiel, Offenbarung 8. Und wir wissen, dass sie dienend und bewahrend den Heiligen helfen. Hebräer 1, Vers 14. Aber meine Lieben, dort, wo es um die Gemeinde, den Leib Christi geht, also um die überfließende Gnade, die Rechtfertigung, die Verherrlichung, Verherrlichung verlorener Sünder sogar, die zum Glauben kommen, all die Geheimnisse, die haben, wir haben von Engeln keine Belehrung zu erwarten. Ist ausgeschlossen. Geht gar nicht. In diesen Dingen sind die Engel selber Lernende. Das ist beeindruckend. Zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 9, einfach um das aufzuschreiben oder gedanklich mitzunehmen. Oder 1. Petrus 1, Vers 12. 1. Korinther 4, Vers 9 und 1. Petrus 1, Vers 12. Also ins innerste Wesen Gottes und des Sohnes sehen Engel nicht. Wir wissen, es heißt ja, sie begehren selber hineinzublicken. Nun, in diesem kurzen Exkurs wird uns wieder groß, was für eine hohe Stellung du und ich haben dürfen. Gott macht Sünder zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern. Wir haben Anteil als Leibesglieder in alles hineingenommen. Nun, so viel zu diesem Exkurs. Wir haben gesehen, wie Gott den Engel oder durch den Engel den Daniel unterwies. Und da kommen wir zum letzten Aspekt. Er unterwies Daniel über das Ziel der 70 Jahrwochen. Da folgt nun also dieser inhaltsreiche Abschnitt bis zu Vers 27, höchst komplex. Von 10 Auslegern sehen es 11 anders. Selber irgendwie im Unwissen, im Unklaren und trotzdem irgendwie fasziniert, lesen wir doch diese Verse immer wieder gerne. Und Daniel hat sich nun erkundigt, eben über diese 70 Jahre Gefangenschaft. Da wollen wir einfach noch lesen, Vers 24. Daniel 9, Vers 24. Das ist der letzte Vers für heute, den wir uns anschauen. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also hier übersetzt 70 Wochen. Im Hebräischen steht dafür das Wort Sibner. Sibner. Und im Kontext der Frage nach den 70 Jahren Gefangenschaft wissen wir, es geht um Jahre. Jahre. Eine Woche hat 7 Tage, somit ist eine Jahrwoche 7 Jahre. Wir kommen dann bei 7 mal 70 auf 490 Jahre. Und dann lesen wir in Vers 24, somit, es sind 490 Jahre über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Wem sind die bestimmt? Über dein Volk und deine heilige Stadt. Also Israel. Wir sehen, an und mit Israel sehen wir, wenn und wann es in Gottes Weltenuhr weiter tickt. Und Daniel hat nun seine Antwort erhalten auf die Frage, eben 490 Jahre. Trotz aller Unklarheiten, diese Zeitspanne war ihm nun bekannt. Daniel musste sehen, nicht nach 70 Jahren erfolgt die Rückkehr, sondern scheinbar nach 70 mal 7 Jahren. Und klar, die Rückkehr 70 Nach 70 Jahren aus Babel, das war keine endgültige Rückkehr, das ist uns heute bekannt. Es war nicht die Rückkehr und Wiederherstellung, von der in Apostelgeschichte 3, 18 bis 21 die Rede ist, von der die Väter gesprochen haben. Und nun sind wir beim Ziel dieser Jahrwoche. Vers 24, also so zum Schluss, glaube ich, ist das eine riesige Ermutigung. Wenn wir diesen Vers uns nochmals genauer anschauen, es heißt da, um der Übertretung ein Ende zu machen. Es heißt auch, die Sünde abzutun, Missetat zu sühnen, ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, Gesicht und Weissagung zu versiegeln, ein Allerheiligstes zu salben. Ja, was ist das für ein herrliches sechs- oder siebenfaches Ziel, was wir dann nehmen? Hand aufs Herz. An was denkst du, wenn du 70 Jahrwochen hörst? An Naturkatastrophen, an Kriege, an Erschütterungen, an Dunkelheit und Grausamkeit. Aber das ist gar nicht das Ziel Gottes. Gottes Absichten sind die besten, die es gibt. Herrliche Ziele, Übertretungen beenden, Sünden abtun, Missetaten sühnen. Und wenn wir das mal uns vor Augen führen, ja, Missetaten sühnen, das kann nur Jesus Christus. Das führt alles über ihn, kein anderer kann das. Ist das nicht wunderbar? Wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, geht es ihm stets darum, seine herrlichen und guten Ziele herbeizuführen. Und er wacht darüber. Er wacht darüber. Und wenn du heute hier sitzt und du hast Unfrieden in deinem Herzen, Gott hat stets Gedanken des Friedens auch für dich und auch für mich. Als letzten Bibelvers aus 1. Petrus 5, 14, da heißt es, Friede sei mit euch allen, die in Jesus Christus sind. Lassen wir heute alles wieder neu los, was uns das Gegenteil bringt. Gegenteil der Friedensgedanken. Bete, nenne ihm, was dich aufwühlt und denke dran, Gott ist Gott, er kann alles, er weiß alles, er steht über allem. Und wenn das nicht so wäre, könnte er das auch nicht im Imperativ sagen. Friede sei mit euch alle. Friede mit dir. Er kann das sagen, weil er über alle Tatsachen selber besser Bescheid weiß als du und ich. Und er weiß, er ist alle Zeit in dir. Er sieht und kennt deine Umstände. Und völlig egal, ob die Sonne morgen wieder scheint oder nicht, er ist da und er hat Friedensgedanken für dich und mich. Er ist unser Fels, auf dem wir feststehen dürfen, festgegründet sein dürfen. Der Fels des Heils, auf dem wir stehen. Und mit diesem Lied wollen wir unserem Herrn abschließend eine Antwort geben. Lied 113. Amen. Also wir singen das Lied 113. Er ist der Fels, auf dem sich das alles gründet, Übertretung zu beenden, Sünde abzutun, die ewige Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Oh, Ja, wir wollen zum Abschluss dieses Gottesdienstes beten und ich bitte, wenn möglich, dazu aufzustehen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns die biblische Prophetie gegeben hast. Ja, dass wir deine Größe und Gedanken erforschen können, Herr. Und doch willst du doch auch unsere demütigen Herzen, die sich einfach unter dich und deinen Willen beugen, auch in all den Unklarheiten, von denen wir, ja, die wir noch nicht erkannt haben oder auch nicht erkennen sollen zu dem Zeitpunkt, Herr, weil du es uns noch nicht gegeben hast. Und wir wollen da einfach auch auf dich vertrauen, uns unter deine Größe beugen, Herr. Und hilf uns trotzdem, dass wir Freude haben daran, die biblische Prophetie zu studieren, Antworten für unsere Zeit, die Zukunft und alles zu suchen, Herr. Und ich will dir danken, ja, dass du doch auch Zahlen in Bezug auf Israel gibst, genaue Jahrangaben. Da sehen wir auch, wie genau es du nimmst mit deinem Plan, wie alles festgelegt ist. Deine Daten stehen fest, auch wenn wir sie teilweise oder nicht kennen, Herr. Sie stehen fest und sie werden sich erfüllen. Genauso wie die Fluchseite sich erfüllt, erfüllt sich auch all das Gute, was du verheißen hast, Herr. Weil du alles zu deinen Zielen bringst und da wollen wir dir danken. Und wir danken dir, dass deine Ziele so gut sind, Herr. Wie du alles tilgen willst, wie du alles wiederherstellen willst. Ach, wir sehen und staunen, wie du immer wieder in die Weite führst, Herr. Und ich will dir danken, dass uns das auch in unserem Leben einfach ruhig machen darf. Friedevoll in dir, Herr, weil du darüber wachst, dass alles mit einem jeden von uns genau nach deinen Plänen sich erfüllt. Und dafür danken wir dir, dass wir uns bei dir in unserem Hort bergen dürfen, versorgen lassen dürfen mit allem, was wir brauchen, Herr. Du bist der große Gott und ich bitte dich, dass wir das auch in all unserem Tun in dieser Woche erfahren dürfen und auch bewusst erkennen und sehen dürfen in den Selbstverständlichkeiten des Tages, Herr. Und dafür danken wir dir. Amen.